NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer einen schönen guten Abend. Unser Wie viel Toleranz ist nötig vom Zusammenleben verschiedener Kulturen? Integration ist ja ein Prozess, der viel guten Willen von allen Beteiligten fordert. Wir haben heute hier zwei Herren zu Gast, die sich vor einem Jahr kennengelernt haben. Und wenn man sie so sieht, ich transportiere Ihnen das mal, Sie können sie noch nicht sehen, dann sieht es aus, als würden die beiden sich schon länger kennen. Der Zeitjournalist Henning Sussebach und seine Familie haben einen Syrer bei sich zu Hause aufgenommen, Amir Baytar. Und beide sind heute Abend bei uns zu Gast und werden über ihre Erfahrungen sprechen. Und sollten Sie Fragen haben, dann rufen Sie gerne an, dann werden wir auch Ihre Fragen gern beantworten. Wir haben auch eine Expertin hier, Frau Professor Schönwälder, die zum Thema multiethnische und multireligiöse Gesellschaften forscht. Und wir wollen natürlich auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung hören. Wie schwer fällt die Verständigung, wenn man aus verschiedenen Kulturkreisen kommt? Welche Rolle spielen Religion und Werte? Welche Hürden erschweren uns das Zusammenleben? Welche Rolle spielt Herkunft für Sie?
Mir ist es eigentlich egal, aus welcher Kultur jemand kommt oder was für einen Glauben der hat. Wenn man mich gut behandelt, behandle ich die anderen auch gut. Mir egal, wo der dann herkommt.
Wenn man sich gegenseitig respektiert, dann denke ich immer, ist alles möglich. Man muss einfach über alles reden. Wenn man nicht drüber redet, kann man auch kein Verständnis füreinander haben. Wenn man da Angst vor hat und wegläuft, ja, dann kann das auch nichts werden.
Wir leben in Deutschland schon mit vielen Kulturen zusammen und sie waren bis jetzt auch immer eine Bereicherung. Also das Verständnis muss für den anderen da sein, dass man, wenn man zusammen unter einem Dach lebt, dass man auf den anderen Rücksicht nimmt und die Bedürfnisse kennt und sich danach verhält.
Man muss auch ein bisschen Mut haben, sich ein bisschen reinzuversetzen in eine andere Kultur. Ist nicht ganz einfach, aber man muss Kompromisse schließen. Den Menschen so lassen, auch wie er ist. Und er muss etwas vom Deutschen auch annehmen, von der Kultur.
Vielleicht sind die Deutschen ein bisschen streng. Es gibt Regeln und sie folgen immer die Regeln. In Frankreich sind wir mehr flexibel mit Regeln.
Toleranz ist wichtig. Versuchen, möglichst viel zusammenzusitzen, um sich kennenzulernen.
So wie man im restlichen Leben auch nicht immer einer Meinung sein kann, kann man auch nicht verlangen, dass die ganze Welt nur einen Wertekodex hat. Wenn man das akzeptiert, kann man sich entspannen und dann kann man miteinander leben.
Das war eine Umfrage von Silvia Buckel. Wir wollen in dieser Redezeit auch wissen, was meinen Sie, wie viel Toleranz ist nötig? Wie viel Offenheit ist möglich? Rufen Sie an, unsere kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777. Oder Sie schreiben uns eine Mail, auch das ist möglich, unter ndr.de/redezeit. Ja, ich habe schon kurz erwähnt, wir haben heute Gäste. Ich darf Sie jetzt nochmal begrüßen und vorstellen, Henning Sussebach und Amir Baytar. Sie haben zusammen ein Buch geschrieben, Unter einem Dach, ein Deutscher und ein Syrer erzählen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie beide da sind.
Ja, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Sussebach, ich fange bei Ihnen an. Wie sind Sie dazu gekommen, dann im letzten endlich Amir Baytar bei sich zu Hause aufzunehmen?
Heute muss ich sagen, am Anfang war es, glaube ich, eine sehr emotionale Entscheidung. Das heißt also, meine Frau, meine beiden Kinder und ich, wir waren zum einen sehr berührt und angefasst von den Bildern, die wir im letzten Sommer und Herbst gesehen haben. Und wir waren neugierig auf diese Menschen. Wir wollten einfach wissen, was tragen die für Geschichten mit sich, was hat die uns zu uns gebracht. Ich glaube, dass dann diese Entscheidung immer rationaler wurde in einem Punkt, dass wir gemerkt haben, diese 1 Million Menschen sind jetzt bei uns. Und wenn wir die jetzt sich selbst überlassen, dann geht es schief. Also das war jetzt keine Jubelnummer, die wir da gemacht haben, sondern wir dachten, komm, wir nehmen uns jetzt ein und probieren mal, wie das so geht mit der Integration.
Und wenn Sie nur noch kurz das Prozedere schildern, wie sind Sie dann zusammengekommen? Sie sind ja nicht zum Bahnhof gegangen und haben sich den Erstbesten ausgesucht.
Nee, das hätte ich auch sehr herablassend gefunden. Es war so, dass in meiner Arbeitsstätte, das ist die Zeitredaktion, eine Mail rumging, die schon durch viele Hände gegangen war, dass ein junger Mann aus Syrien, der in Sachsen saß und dort nicht glücklich war in einer Flüchtlingsunterkunft, gerne nach Westen möchte, in eine große Stadt, um da das Studium der Mathematik wieder aufzunehmen, aus dem er eben durch den syrischen Bürgerkrieg vertrieben worden ist. Und da haben wir uns gedacht, Wir reden mal mit ihm und er mit uns.
Und das haben Sie dann gemacht und heute Abend spricht er auch mit uns. Das freut mich sehr, Herr Baitar. Sie kommen aus Syrien. Woher genau?
Ja, ich komme aus Syrien, aus einer Stadt, die der so heißt, die an einem Fluss liegt, der Al-Furat heißt. Mhm. Das heißt nordöstlich, ja, nordost von Syrien.
Und Sie, das muss man auch sagen, Sie sind nicht nach Deutschland geflogen, sondern Sie haben tatsächlich wie so viele andere auch diese Strecke zu Fuß und mit dem Boot bewältigt.
Ja, aus der Türkei nach Griechenland mit dem Boot und dann jetzt weiter mit dem Laufen bis Serbien und dann Ungarn und dann Österreich, Slowakei und Tschechien und dann Deutschland. Ja.
Wir freuen uns sehr, noch mehr von Ihnen beiden zu hören. Wir haben aber auch noch eine Expertin, die geforscht hat zum Thema Toleranz, nämlich Frau Professor Dr. Karin Schönwälder. Auch an Sie einen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sie sind Politikwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften. Wie tolerant sind wir denn in Deutschland?
Auch eigentlich relativ tolerant, würde ich sagen. Ich denke, die Bundesrepublik hat ja über die letzten Jahre vielfältige Erfahrungen mit Einwanderung gemacht und die Bevölkerung hat sich überwiegend nicht nur daran gewöhnt, sondern auch erfahren, dass das eine bereichernde Entwicklung ist und dass es schön ist, dass sich unsere Städte verändert haben, dass sie interessanter geworden sind, ja, dass wir die Möglichkeit haben, die Welt im eigenen Land kennenzulernen. Und insofern haben wir heutzutage bei etwa 2/3 der Bevölkerung eine positive Einstellung zur Vielfalt, die Vorstellung, dass wir davon profitieren. Und naja, eine Minderheit, die skeptischer ist demgegenüber.
Auch da wollen wir heute vielleicht noch dagegen ansenden, dagegen reden in dieser Redezeit. Wie viel Toleranz ist nötig vom Zusammenleben verschiedener Kulturen? Können wir heute tatsächlich auch berichten? Wir sind aber auch sehr gespannt, über Ihre Erfahrungen zu hören oder Ihre Fragen zu hören. Rufen Sie an 08000 441777. Nochmal die Nummer zum Mitnotieren. 08000 441777. Herr Baitar, wir haben es schon gehört, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Können Sie tatsächlich erst seit einem Jahr zur Deutschschule gehen oder haben Sie schon vorher auch in Syrien deutschen Kontakt gehabt?
Nee, als ich in Syrien war, habe ich nur Englisch gelernt und ein bisschen Französisch. Ich habe nie Deutsch gelernt. Also erstmal habe ich Deutsch gelernt, als ich hier in Deutschland war, in Sachsen, habe ich erstmal Deutsch angefangen zu lernen. Ja, und geht's weiter. Und dann bin ich nach Hamburg, nach Susabach umgezogen bin, habe ich mich bei einer Schule angemeldet und dann habe ich meine Integration fertig gemacht. In 3 Monaten ungefähr. Ja, und dann habe ich 3 Monate gewartet und ich habe auch ein Stipendium bekommen und habe ich im August angefangen mit B2 und C1-Kurs. Und jetzt mache ich weiter bis 31. Januar 2017.
B1 und C1, B2 und C1 muss man vielleicht noch dazu erklären. Das sind die Abstufungen in den Sprachtests. Das ist schon ziemlich weit und ziemlich gut. Dafür brauchen andere sehr viel länger, weil Deutsch ja auch eine sehr schwere Sprache ist, wie man immer wieder hört. Herr Susbach, Sie haben ein Buch geschrieben und das ist natürlich auf Deutsch, natürlich auch die Teile von Amir Baitar. Wenn Sie uns noch mal kurz schildern, das ist ja quasi episodenmäßig. Also Sie schildern Ihre Sicht auf Ihren Neuankömmling in der Familie, auf Amir Baitar, und er schildert aber ja auch die Sicht auf Ihre Familie. Wie ist dieses Buch entstanden? Saßen Sie zusammen am Küchentisch oder hat es jeder für sich geschrieben?
Also das Interessante am Anfang war, dass es Amirs Idee war. Wir fuhren mit dem Fahrrad durch Ahrensburg, die Kleinstadt hier vor Hamburg, in der wir leben. Und er sagte irgendwie, wir müssen eigentlich mal ein Buch schreiben über das, was wir machen in 10 Jahren, wenn ich besser Deutsch kann. Und dann haben wir uns aber geeinigt, dass das Thema ja jetzt spannend ist. Und dann habe ich einen Verlag gesucht und dann haben wir erstmal getrennt angefangen zu schreiben, weil Amir ja gar nicht richtig verstehen konnte, was ich da schrieb und ich noch nicht mal lesen konnte, was er da schrieb auf seinem Laptop mit arabischer Tastatur. Und das ist dann zu einer Dolmetscherin gegangen, die dann die Übersetzung der Lektorin beim Rowohlt Verlag gegeben hat. Und irgendwann bekam ich mal so Winks hinsichtlich irgendwelcher Inhalte, über die Amir schrieb, die ihn beschäftigten, von denen ich vielleicht gar nichts geahnt hatte.
Und andersrum.
Ja.
Herr Beiter, Sie haben dann auch ein Stichwort zugerufen bekommen, wenn es darum ging, über eine Cola-Flasche zu schreiben zum Beispiel.
Ja, also es war ein bisschen komisch, es gab komische Sachen zum Beispiel. Und diese komischen Sachen haben Henke und ich darüber zu schreiben. Ja, und es war ein bisschen lustig sozusagen. Ja, und hat es geklappt, ja.
Wobei, Herr Susebrand, man muss ja auch sagen, das ist natürlich auch schwierig, weil man ja auch sehr schnell vielleicht verletzend werden kann, wenn man eine Andersartigkeit beschreibt. Und Sie wollten sich ja gegenseitig gar nicht verletzen. Haben Sie da dann bei sich selber auch nochmal korrigiert oder sind die Geschichten, die man in Ihrem Buch liest, tatsächlich das, was Ihnen als allererstes zu Herrn Beiter eingefallen ist?
Ich wüsste nicht, dass ich was korrigiert hätte, weil mir schon wichtig war, in dieser Debatte um Flüchtlinge, die so wahnsinnig meinungsgetränkt ist, in der einige alles schlecht finden und andere alles gut, einfach mal aus dem Mikrokosmos eines Einfamilienhauses, einer ganz normalen deutschen Familie zu erzählen, wie wir das für uns wirklich empfunden haben. Einfach mal ein paar Fakten hinzulegen. Und ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwas ausgelassen hätte.
Wir kommen auch gleich noch zu spezielleren und einzelnen Geschichten aus Ihrem Buch. Zunächst jetzt aber die erste Hörerin in der Sendung, Andrea Niendorf. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Hallo. Unser Thema ist ja heute Toleranz.
Genau. Ich wollte was dazu sagen und zwar, wir feiern jetzt am 26.11. mit unserem Musical-Projekt Alfred oder die abenteuerliche Suche nach dem Stein der Toleranz, unsere Uraufführung. Und wir sind ein Ensemble, was aus Flüchtlingskindern, aus Inklusionskindern besteht. Das sind Jugendliche im Alter von 8 bis 24 Jahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei uns eigentlich dieses Problem eigentlich oder dieses in Anführungsstrichen eigentlich überhaupt nicht existiert, sondern jeder bringt seine Talente, seine Ideen mit ein. Und dadurch haben wir einfach einen ganz, ganz großen Schatz da einfach gehoben. Und wir begegnen uns mit Respekt, mit Wertschätzung und wir sind alle neugierig aufeinander und ich habe, wie gesagt, ich bin auch mit diesem Projekt durch Kieler Schulen gegangen und ich habe eigentlich auch da die Erfahrung gemacht, dass was jetzt so in der Erwachsenenwelt diskutiert wird, Ängste, dass man nicht weiß, dass man Angst um seine eigene Kultur hat, eigentlich bei Kindern und Jugendlichen gar nicht so existiert und das finde ich, das macht wahnsinnig Mut und ich denke, das sollte uns einfach auch ein Vorbild sein, weil es ist einfach so, es ist ein wahnsinniger Reichtum, den wir da haben und unsere Kultur besteht ja auch nicht aus der deutschen Kultur, sondern sie setzt sich aus vielen Kulturen zusammen und das ist einfach das Spannende und es wäre ganz furchtbar, wenn wir halt immer nur stehen bleiben und nicht über den Tellerrand blicken, weil dann würde einfach nichts passieren. Und zum Zweiten ist es so, wir haben so wahnsinnig viele Probleme, die uns in naher Zukunft auch erreichen, dass wir eigentlich nur zusammen überhaupt diese Probleme lösen können, indem wir alle Talente und alle, also von den Menschen, die hier wohnen, aber auch überhaupt von allen Menschen nutzen. Und so können wir eigentlich wirklich nur unsere Probleme in Zukunft einfach lösen. Und ich finde, das ist das macht einfach Mut. Und ich wünsche mir einfach, dass so das Hauptziel einfach ist, dass wir alle in Frieden leben können. Und das steht auch im Fokus unseres Musicals.
So, und Frau Niendorf, Ihr Appell ist angekommen. Aber was wir natürlich noch wissen wollen, Sie haben ja jetzt quasi eine Einladung, ich verstehe es als Einladung zu Ihrem Musical ausgesprochen. Jetzt sagen Sie einmal dann auch noch richtig Uhrzeit und Datum dazu.
Genau. Die Uraufführung findet am 26.11. in Kiel im Musikulum statt und zwar um 15 Uhr. Und dazu, wir sind zwar zu dem Termin schon fast ausverkauft, aber es gibt noch eine zusätzliche Abendvorstellung am 2.12. auch im Musikulum und die findet dann um 19 Uhr statt.
Vielen Dank für Ihren Anruf, vielen Dank für diese Einladung und toi 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 für Ihre Premiere, Frau Niendorf. Und Frau Schönwelder, jetzt hat Frau Niendorf auch gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass wir ja immer gerne auch hören, dass es um die deutsche Kultur geht. Und wir haben gerade eben auch schon gehört, die gibt es so gar nicht. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, im Grunde schon. Also ich frage mich auch immer, was genau ist damit eigentlich gemeint und passe ich da rein in die deutsche Kultur? Also wir können uns ja alle fragen, was genau soll das eigentlich sein? Wie lebe ich? Also ich lebe zum Beispiel alleine jetzt. Ich lebe nicht in einer Familie. Ja, ich gehe gerne in Jazzclubs. Ist das jetzt die deutsche Kultur oder was ist die deutsche Kultur? Welche Normen gehören dazu? Also es gibt natürlich Traditionen. Es gibt mehrheitlich geteilte Vorstellungen. Ja, es gibt ein Institutionensystem, was sich entwickelt hat, und es gibt eine Verfassung, ein politisches System, auch eine Verfassung, wo bestimmte grundlegende Wertvorstellungen festgehalten sind. Aber eine einheitliche Lebensweise gibt es zum Glück nicht. Ich meine, das ist ja das Schöne in einer pluralen Gesellschaft, dass wir auch die Freiheit haben, unterschiedliche Lebensstile zu leben.
Herr Susebach.
Also ich muss schon sagen, dass mir und meiner Familie durch Amirs Anwesenheit, wenn nicht eine deutsche Kultur, doch eine westliche oder eine europäische Kultur bewusst geworden ist, für die ich einfach sehr dankbar bin. Das sind einige Werte, die wir haben. Das ist Gleichberechtigung, das ist Religionsfreiheit. Einiges davon war Amir fremd im Alltag. Man lebt ja doch in so einem Haus dann sehr, sehr eng und dicht und lang zusammen und kann sie nicht ausweichen. Jeder weiß ja unter uns in den Klammern gesagt, Familienbesuch wird ja nach 3 Tagen auch schon lästig manchmal.
Hier ist es der Fisch, der anfängt zu stinken oder so, ne?
Genau, und das ist schon, oft fragen mich viele Leute, ob wir jetzt irgendwie nur noch Arabisch kochen oder ganz viel über den Islam wissen. Ich komme mir manchmal ganz übel vor, wenn ich sage, nee, so viel ist es gar nicht, was uns da näher gekommen ist oder bewusster geworden ist, sondern wir hatten, glaube ich, die Gelegenheit, Amir gegenüber zu sagen, warum wir so leben, wie wir leben, warum meine Frau morgens mit dem einzigen Auto, was wir haben, zur Arbeit fährt und nicht ich. Und wenn das sozusagen eine deutsche Kultur ist, dann sind wir uns dieser bewusster geworden und auch ganz froh darum, dass wir so leben können.
Aber Sie haben es nicht umgestellt. Gerade diese Autogeschichte beschreiben Sie in Ihrem Buch ja auch noch ausführlicher. Herr Beiter, Sie fanden es erstmal seltsam, dass nicht Herr Susebach mit dem Auto fährt, sondern seine Frau?
Ja, also Henning arbeitet zu viel, nicht so viel, viel zu viel. Und er kommt erst zu spät nach Hause. Und trotzdem fährt er mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Ja, und wenn es viel regnet und viel sehr kalt ist. Und kommt er zu spät und trotzdem auch kocht am Abend manchmal. Ja, aber mit Nicole, sie arbeitet auch und sie kümmert sich um die Kinder, aber sie kommt Nachmittag. Ja, und ich finde das ein bisschen, zuerst habe ich das so ein bisschen komisch gefunden. Ja, und ich habe gefragt, Henning, warum fährst du mit dem Fahrrad, obwohl du zu spät nach Hause kommst? Ja, und Nicole kommt nach Hause am Nachmittag. Ja, und Henning sagt, ja, ich will so mit dem Fahrrad man macht ein bisschen Sport und ein bisschen gesünder.
Ja. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz meine liebe Frau Nicole verteidigen.
Die nachmittags ja sich auch noch weiter um die Kinder kümmert.
Genau, das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, wenn man über deutsche Kultur spricht, was ich ganz interessant fand bei Amir am Anfang war, dass er mich immer als unmännlich wahrnahm, weil ich vermeintliche Frauentätigkeiten machte, zum Beispiel abends manchmal kochen und das auch nicht gut. Er aber nicht sah, dass zur gleichen Zeit meine Frau eben auch vermeintliche Frauenarbeiten machte, nämlich bügeln oder Wäsche zusammenlegen. Und so kam das auch mit dem Auto zustande. Also das heißt, er sah meine Frau morgens mit dem Auto wegfahren und mich dann durch den Regen strampeln. Er sah aber nicht, dass meine Frau ab dem Mittag chauffeurmäßig die Kinder rumfuhr. Und das war einfach interessant, sich dieser unterschiedlichen Wahrnehmungen und Sichtweisen bewusst zu werden und darüber zu reden.
Wir wollen heute auch reden, und zwar über, wie viel Toleranz ist nötig vom Zusammenleben verschiedener Kulturen. Und Sie wissen, Sie können sich und Sie sollen sich sogar bei der Redezeit beteiligen. Die Telefonnummer ins Studio ist die 08000 441777, und diese Telefonnummer hat auch Michael Recher gewählt. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ja, ich möchte eigentlich meinen Beitrag noch etwas erweitern, weil ich am Schluss ein Buch noch vorstellen möchte oder darauf hinweisen möchte. Sie haben ja heute ein sehr uraltes Thema, also da könnte man ganz schlicht auf Lessing verweisen, Nathan der Weise, wo halt eben ja die Frage der drei Religionen und deren Verhältnis ja, seit er es geschrieben hat, nach wie vor aktuell ist. Das sei jedem wärmstens empfohlen. Und da steht eigentlich auch schon zum Toleranzbegriff alles Wesentliche drin. Aber was Sie heute machen, ist ja, dass Sie nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch persönlich und privat das beleuchten. Und da möchte ich noch eben einschieben, privat finde ich, ja, es lohnt sich, tolerant zu sein. Ja, das sehe ich so. Weil was bedeutet das? Dass man den einzelnen Menschen sieht. Und das zeigen ja auch Ihre Gäste, wie man über ganz verschiedene Kulturen und Herkunft und auch Wertungen, persönlichen Vorlieben zueinander kommt oder auch nicht zueinander kommt. Und das kann man dann leben. Das ist Toleranz im Privaten. Was ich dann aber nicht gut finde, und das ist der Beitrag, weshalb ich auch angerufen habe, ist, wenn wir über die Gesellschaften sprechen, wenn es zu viel wird, wenn es eben nicht mehr das Individuelle ist, sondern wir über Gruppen sprechen, dann finde ich es nicht in Ordnung, wenn man Privates zu Politischem macht. Diesen Satz finde ich so wichtig, weil ich persönlich würde niemals auf den Gedanken kommen, wenn ich Zeitredakteur wäre, dass ich ein Buch über mein Privatleben machen würde und das dann mit einem gesellschaftspolitischen Impetus. Warum? Ja, das führt nämlich dazu, weshalb ich angerufen habe, ich möchte allen Hörern und auch Ihnen empfehlen, ein Buch von Slavoj Žižek zu lesen. Das nennt sich Ein Plädoyer für die Intoleranz. Das hat er 1998 geschrieben, ist im Passagen Verlag in Wien erschienen. Es ist ein ganz kurzes Essay und letztlich sagt er, er ist ja so ein Philosoph und kommt aus der sehr linken Ecke, sage ich mal, betrachtet die Welt sehr antikapitalistisch und er sagt, der Multikulturalismus und diese völlige Toleranz-Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich das, was der globale Kapitalismus sich wünscht. Er sieht nämlich keine Grenzen mehr vor und entgrenzt eigentlich auch jeden Einzelnen in einer globalen Wirtschaft. Das ist so seine These und das finde ich, ist halt eben wichtig zu verstehen, Toleranz im Privaten, ja ohne das geht's gar nicht, können wir gar keine Beziehung führen. Aber wenn wir über Gesellschaftspolitik und Politik sprechen, müssen wir noch ganz viel mehr bedenken.
Herr Recher, danke schön für Ihre Buchtipps. Bleiben Sie ganz kurz nochmal dran, weil da war ja durchaus auch, ich möchte fast sagen, Vorwurf an Herrn Sussebach formuliert, dass Sie nicht verstehen können, warum er ein Buch geschrieben hat. Ich möchte ihm auch die Gelegenheit geben, dass er dazu was sagt.
Ich kann den Vorwurf auf eine Art verstehen, weil natürlich der Verdacht naheliegt, es sei mir gar nicht um die Gastfreundschaft an sich gegangen, sondern um ein Experiment, das ich dann beruflich verwurste.
Nur ganz kurz jetzt an Ihrer Stelle. Ja. Herr Recher, ist das der Vorwurf?
Nein, ich will auf Folgendes hinaus. Ich finde es gut, was er macht im Privaten. Ja? Und ich persönlich würde es niemals mit der Flüchtlingsfrage verknüpfen. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich finde es aber gut zu sagen, Leute, schaut euch individuell an. Ja? Begegnet euch individuell. Da gibt es Menschen, die sind wunderbar, die mögt ihr. Und da gibt es Menschen, die sind nicht wunderbar, die mögt ihr nicht. Und genauso andersrum, ja? Mit mir. Ja? Also mancher mag das nicht, weil ich immer kritisiere.
Mhm. Ja? Aber das ist ja ein guter Hinweis. Man darf ja unterschiedlicher Meinung sein.
Da bin ich auch nicht bei Ihnen, wenn ich das ehrlich sagen darf, weil die Flüchtlingsfrage, das ist ja kein theoretisches Konstrukt. Die Flüchtlingsfrage besteht aus 1 Million Individuen, die in unser Land gekommen sind und aus 80 Millionen Deutschen, die mit diesen Menschen konfrontiert sind. Und zwei davon sind Amir Beiter und ich und wir halten unsere Erlebnisse für berichtenswert. Das erinnert mich so ein bisschen an die Debatte, die wir auch nach dem Trump-Sieg führen, dass man sich irgendwie fragt, wie konnte das passieren? Und jetzt denkt man plötzlich nach, sollte ich vielleicht doch auch mal in eine Partei eintreten, mich engagieren? Ich habe das Gefühl, dass wir einfach gelernt haben, dass wir wirkmächtig sind in der Welt und dass man Einfluss hat auf das Geschehen. Und das fanden wir erzählenswert, weil es einfach Fakten zu viel Meinung beitrug.
Und wenn man das vielleicht auch noch ergänzen darf, ich habe das Buch gelesen und kann es auch nur jedem empfehlen. Es geht um eine private Geschichte der beiden und wie sie aufeinander sich erstmal vorsichtig zubewegt haben. Das ist kein politischer Aufruf und er ist auch nicht mit Politik in dem Sinne verknüpft, als dass es eine Parteienzugehörigkeit oder wie auch immer gäbe in diesem Buch. Es ist tatsächlich eine Geschichte von zwei Männern, und einer Familie und einem Geflüchteten und den Alltagsfragen, die wir uns vielleicht noch gar nicht so gestellt haben. Frau Dr. Schönwälder, Sie forschen ja zum Thema multireligiöse und multiethnische Gesellschaften. Und gerade eben kam ja auch schon der Vorwurf, auch da von Herrn Recher, dass es zu weit gehen könnte, wenn man das auf Gesellschaften überträgt.
Ja, das teile ich nicht, aber ich wollte erst mal sagen, also ich stimme dem Hörer zu, dass man ein bisschen vorsichtig sein sollte, nicht unbedingt jetzt Alltagsverhalten und grundlegende Prinzipien der Toleranz, wie sie das Grundgesetz, die europäischen Prinzipien schützen, dass man das nicht unbedingt miteinander vermengen sollte. Also es sind zwei Dinge, dass unsere Verfassung die grundlegende individuelle Entfaltung, die Gleichheit von Mann und Frau schützt und dann, dass wir Alltagskonflikte haben oder uns irgendwie zusammenraufen, wenn wir in einem Haushalt oder in einem Mietshaus leben. Das sind erstmal zwei verschiedene Dinge, ja, auch wenn Gleichberechtigung natürlich auch im Alltagsleben aufkommt. Aber wichtiger ist mir eigentlich in erster Linie noch wirklich das politische System und der Schutz grundlegender Rechte. Und eine Konsequenz des Schutzes individueller Rechte, etwa des individuellen Rechts auf Persönlichkeitsentfaltung, ja, ist es dann auch, dass ich meine Kultur leben kann, dass ich meine Religion praktizieren kann. Und da sind wir dann beim Multikulturalismus, ja, der im Grunde genommen ja in der Diversitätspolitik, der Vielfaltspolitik der Bundesregierung oder die auch politischer Konsens ist, heutzutage weitgehend anerkannt wird, weil Kultur kann ich nicht alleine leben. Ja, Kultur kann ich nur praktizieren, meine Wertvorstellung, meine Vorstellung vom richtigen Leben kann ich nur in einer Gruppe ausüben und das bedeutet, auch das muss möglich sein. Und für uns, wir haben zum Beispiel jetzt ein Forschungsprojekt, was sich damit beschäftigt, inwieweit Städte das machen in Deutschland und in Frankreich, die auch dafür sorgen, dass die Vielfalt der Bevölkerung Ausdruck findet in der städtischen Politik, zum Beispiel in der Anerkennung unterschiedlicher Kulturen. Hat man ja heute vielfach, dass Bürgermeister gratulieren jetzt den Muslimen zum Fastenbrechen oder halten einen Empfang ab anlässlich des Christopher Street Days, also der Paraden für die Rechte von Schwulen, Lesben, sexuellen Minderheiten. Also da findet auch eine öffentliche Anerkennungspolitik statt. Da geht es nicht nur darum, wie wir zusammenleben im gemeinsamen Mietshaus oder im Wohngebiet, sondern da geht es schon auch um politische Gesten. Und das bedeutet für mich Multikulturalismus. Ja, dass
aber
da
ist,
auch,
ja. Ist das nicht auch mit eine Vorbildfunktion? Also für viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht so hautnah in Kontakt kommen mit Menschen anderer Kulturen oder anderer sexueller Orientierung oder wie auch immer, aber zu sehen, mein Bürgermeister stellt sich auch hin und gratuliert und akzeptiert und toleriert, macht es das nicht auch dann vielleicht wieder einfacher für viele Menschen, das auch akzeptieren zu können?
Natürlich, auch deshalb ist es wichtig. Also es ist wichtig einmal für Minderheiten selbst, dass sie erfahren, auch politische Repräsentanten erkennen uns an. Die machen durch solche Gesten auch deutlich, wir sind Teil dieser städtischen Gesellschaft. Ja, wir gehören genauso dazu wie andere. Wir sind genauso wichtig, auch wie Mehrheitsgruppen. Und das ist für gerade Minderheiten, die jetzt auch Ausgrenzung erlebt haben, ist das ungeheuer wichtig. Manchmal allein so eine politische Geste. Und es ist natürlich auch eine Geste gegenüber der breiteren Gesellschaft zu sagen, Leute, wir wollen diese Vielfalt in unserer Stadt, wir erleben sie als positiv und das wollen wir auch vorleben. Wir rufen auf als Repräsentanten der Stadt, die Bevölkerung, das auch mitzumachen.
Und natürlich sind da die Begegnungen im Kleinen auch wichtig, Herr Beitar. Erinnern Sie sich noch, als Sie damals nach Hamburg gekommen sind, wie Ihr erster Eindruck von Henning Sussebach war?
Ja, also Es war im Dezember letztes Jahr und es gab einen Mann im Arnsburger Hauptbahnhof. Es war sehr dünn und nicht so lang und er trägt eine Brille und eine Glatte. Er hat eine Glatte. Und habe ich gemerkt, oh Gott, ist das du bist Deutsche.
Sie sind schon sehr offen und sehr schonungslos. Also wenn man sogar über schütteres oder dünnes Haupthaar so sprechen kann und sich trotzdem die Freundschaft nicht aufkündigt, dann merkt man schon, dass sie wirklich Freunde sind, kann man das heute so sagen?
Ja, ich glaube schon, dass wir Freunde sind. Wir haben, glaube ich, lange nach Rollen gesucht und es gibt eigentlich kein Wort dafür. Also in manchen Phasen hat Amir meine Frau Mama genannt und mich Papa, was uns irgendwie sehr geehrt hat und gleichzeitig auch sehr unangenehm war, weil wir wissen, dass er auch Eltern im Nahen Osten weiter hat. Ich habe es auch mal mit dem Modell großer Bruder versucht. Wir haben uns hier gerade, bevor die Sendung begann, mit der Bruderfaust nochmal Mut zugesprochen. Es stimmt nichts so richtig, aber vielleicht finden wir noch ein Wort dafür.
Inzwischen, das auch nur kurz am Rande gesagt, wohnt Herr Beitar auch nicht mehr bei Ihnen, aber Sie haben noch Kontakt.
Ja, wir haben Kontakt, ja. Wir haben zusammen die Wohnung renoviert.
Genau.
Neulich, Amir, waren wir im Baumarkt, ne? Richtig deutscher Tag im Baumarkt.
Ja, letztes Wochenende. Wir waren zusammen, wir haben was gekauft. Ja, und dann wird zusammen nach Hause etwas renoviert. Ja. Genau.
Das Thema der Redezeit heute, wie viel Toleranz ist nötig vom Zusammenleben verschiedener Kulturen? Und jetzt am Telefon Wolfgang Fritsche aus Hannover. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Abend aus dem herbstlich trüben Hannover.
Das sieht bei uns nicht anders aus.
Das ist nicht schön. Ja, was ich kurz sagen wollte, ist im Grunde genommen, erstens mal, niemand kommt übers Mittelmeer oder über andere Fluchtrouten just for fun nach Deutschland. Aber was uns vor allen Dingen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern vorgestellt wird, vor allen Dingen auch bei Ihnen also, sind immer die Vorzeigeflüchtlinge. In den sozialen Brennpunkten, hier in Hannover, Saalkamp, Farnheide, wo sich Menschen unterschiedlichster Nationen, in der Saalkamp-Farnheide sind es über 100 Nationen, zusammentreffen, sind sowohl Gebildete dabei, aber auch der Großteil Ungebildeter oder halbwegs Gebildeter. Es ist ein Spiegelbild unserer deutschen Gesellschaft. Und das stört mich ein klein wenig an diesen Diskussionen. Es werden uns immer wieder Syrer, egal was, tolle Menschen, über die ich mich sehr, sehr freue, vorgestellt. Aber das ist nicht Realität für die Menschen. Und wenn man in den öffentlichen Medien immer nur über die positiven Zuwanderer spricht, mit denen es keine Probleme gibt, die sich in dieser Kultur zurechtfinden, ob sie Muslime bleiben, sind oder so weiter, spielt dabei eine untergeordnete Rolle, dann ist das zwar ein Teil der Wahrheit, aber wie gesagt, nur ein Teil. Und die Mitmenschen erleben zum Teil etwas anderes. Genau wie bei ihren deutschstämmigen, deutschgebürtigen Mitmenschen auch.
Ja.
Ungebildete, sehr auf das eigene Ego bezogene Menschen mit einer zum Teil auch sehr hohen Intoleranz gegenüber anderen Religionen als der eigenen. Und dieses Gefahrenpotenzial sollte man zumindest auch in Sendungen wie der Ihren einfach mal erwähnen und nicht immer nur die positiven Aspekte.
Sie haben es jetzt erwähnt, Herr Fritsche. Vielen Dank auch dafür für den Aspekt. Den hatte ich auf meinem Zettel, kann ich jetzt natürlich behaupten, können Sie nicht nachprüfen. Da sind wir noch nicht dazu gekommen. Die Frage geht aber an Frau Schönwälder. Lassen Sie mich nur einen Satz vorher sagen, wenn wir heute dieses Buch vorstellen, dann auch deswegen, weil ich glaube, dass es gut ist, positive Beispiele zu bringen und nicht immer nur über Dinge, die schlecht laufen, zu motzen und zu schimpfen. Auch diese Beiträge werden Sie bei NDR Info natürlich finden, wenn Dinge nicht richtig laufen. Aber heute Abend sind wir wir sehr froh, dass wir ein positives Beispiel haben, wo es übrigens auch durchaus um Probleme bzw. auch um Schwierigkeiten geht, was die beiden schon geschildert haben, wie schwierig es war, sich anzunähern. Herr Susebach, noch kurz und dann an Frau Schönwälder.
Ich bin jetzt ein bisschen in der Bredouille, weil Amir Beiter ja nur einen Meter neben mir sitzt und zuhört, wie das im Radio üblich ist. Natürlich war er ein Vorzeigeflüchtling, wenn man nach den Kriterien geht, Bildung, Akademiker. Wir haben aber gleichzeitig auch gemerkt, dass wir uns über andere Sachen gar keine Gedanken vorher gemacht hatten. Das bedeutet zum Beispiel, er kam aus einer Stadt, die wir nicht kannten, aus der Provinz, 13 Geschwister, ganz, ganz, wie soll ich sagen, für uns alte Rollenverteilung. Er hatte das erste Mal auf seiner Flucht das Meer gesehen. Er hat das erste Mal in Ungarn gesehen, wie sich zwei Menschen auf der Straße küssen. Das war eine kulturelle Kluft, mit der wir nicht so gerechnet haben. Deswegen würde ich, ohne allzu beleidigt zu klingen, so ein bisschen diesen Vorwurf des Vorzeigeflüchtlings gerne wieder zurückweisen wollen. Er trifft
gut,
auf
ich glaube,
eine Art zu.
Genau, ich glaube, worauf Herr Fritsche hinaus wollte, und das hat er ja auch benannt, sind dann die Leute, die sich auch nicht integrieren wollen, die nicht Deutsch lernen wollen. Mhm. Also insofern, glaube ich, habe ich verstanden, was er damit auch meint. Und Sie haben zusammen ein Buchprojekt geschaffen und allein, dass Herr Beiter in unserer Sprache nach einem Jahr sprechen kann, zeigt ja schon den großen Willen der Integration und eben auch in Deutschland ankommen zu wollen. Aber Frau Schönwälder, ich habe schon gesagt, die Frage geht an Sie. Inwieweit stimmt es denn letzten Endes, dass wenn es um Multikulti geht oder auch wenn es um Integration geht, dass es nicht ausgewogen sein kann, weil man eben über die spricht oder mehr spricht, bei denen es funktioniert?
Na, erstmal würde ich sagen, dass das nicht stimmt. Also Medienstudien kritisieren ja eigentlich immer, dass sowohl die Zeitungen als auch Radio und Fernsehen vor allen Dingen die negativen Geschichten in den Vordergrund stellt. Man sagt doch immer, gute Nachrichten sind keine Nachrichten, sondern es geht immer um den Skandal, es geht um den Kriminalfall hier und dort. Also der Vorwurf der Wissenschaftlerinnen ist da eigentlich immer zu viel negative Verzerrung. Und ich denke, das haben sich die Medien dann auch mal zu Herzen genommen, diese Diskussion, und versuchen auch stärker positive Beispiele zu bringen, weil das ja auch wichtig ist. Und generell würde ich sagen, Einwanderer und Flüchtlinge sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Ja, da gibt es genauso viele böse und gute Menschen wie überall sonst. Die sind eben insgesamt eigentlich gar nicht so anders.
Und unsere Sendung heute Abend heißt ja auch vom Zusammenleben verschiedener Kulturen. Hätten wir jetzt Beispiele gebracht, wo Leute eben nebeneinander herleben und nicht ein Zusammenleben versuchen, würde es den Kern unserer Sendung heute auch nicht treffen. Aber nochmal, Herr Fritsche, das ist angekommen und wir nehmen es auch nochmal mit. Und Sie werden sicherlich auch wieder Sendungen bei uns finden, wo wir genau über Dinge berichten, wo es nicht gut läuft. Heute Abend freue ich mich jetzt über Britta Weber aus Oldenburg. Guten Abend.
Hallo, ja, guten Abend in die Runde. Ich habe deshalb angerufen, weil ich vor einer Zeit zwei ganz, ganz nette Erlebnisse mit zwei Syrerinnen hatte, also mit zwei Flüchtlingsfrauen. Und zwar muss ich das einfach erzählen, aber allgemein finde ich, dass das Problem der Intoleranz, glaube ich, ja einfach auch oft in der Angst liegt, vor dem, logischerweise vor dem Fremden, und auch einfach in dem Unvermögen, mal auf einfach auf Menschen zuzugehen und die einfach mal zu fragen, wieso machst du das? Um jetzt mal dieses mittlerweile abgedroschene Beispiel von dem Kopftuch zu nehmen. Ne? Also warum trägt eine Muslima ein Kopftuch? So. Und wieso macht die das? Das ist ja so ein Vorurteil, da wird ja also ständig irgendwie drauf rumgehackt. Und das war eine ganz interessante Situation. Ich gehe hier gerne in Oldenburg in die Stadtbibliothek. Und irgendwie ist mir da eine junge Frau aufgefallen, weil die einfach so extrem hübsch war. Also die, eine ganz hübsche Frau, aber immer mit einem Kopftuch. Und irgendwie saß sie da und lernte. Und da habe ich gedacht, Mensch, die quatschst du jetzt einfach mal an und fragst sie mal und so. Und dann haben wir uns also so gegenüber gesessen und die sprach in einem ganz tollen Deutsch. Sie hat mir dann erzählt, sie ist erst 8 Monate hier und hat dann also in einem ganz, ganz tollen Deutsch gesprochen, hat also dann so erklärt, wie sie also aus Syrien gekommen ist und auch mit dem Boot und so, also richtig so wie Flüchtling so übers Wasser in so einem überladenen Boot und was sie also so in Oldenburg alles macht. Ja, und ich gehe also öfters auch hier um die Ecke beim Türken mein Fladenbrot einkaufen und so weiter. Und die Frau von dem Herrn ist eben auch eine Muslima, eine türkische Muslima. Und ich habe gedacht, Mensch, der möchte ich jetzt gern einfach mal so ein Kopftuch schenken. Und irgendwie kam das in einem Laden dann auch wieder zu so einer Situation, wo ich dann einfach eine Frau gefragt habe, also tatsächlich dann auch wieder eine Flüchtlingsfrau, ne, die dort einkaufte, weil es ja Tücher preiswert zu kaufen gab. Wie mache ich denn das? Ne? Und was muss denn das für ein Tuch sein? Und kann ich das jetzt nehmen? Oder wie muss das aussehen? Und warum macht ihr das eigentlich? Und sie hat mir das dann so ganz genau erklärt, warum eine Muslima ihre Haare verhüllt und dass das wirklich nur, wenn man verheiratet ist, für den eigenen Mann ist. Und so hat sie mir das erklärt. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Aber dass alle potenziell in Frage kommenden, ja sozusagen Ehemänner, ne, die dürfen die offenen Haare nicht sehen. Ich hoffe jetzt, dass ich das richtig sage. Nee, so habe ich es jedenfalls erklärt.
Aber bekommen. Frau Weber, Ihr Beispiel ist doch, dass Sie einfach mal losmarschiert einfach sind und einfach mal gefragt haben.
Genau. Mhm. Also einfach mal fragen, denn ich fand die Reaktion einfach auch ganz nett, denn wenn man fragt, dann kriegt man auch eine Antwort. Und wenn man dann etwas weiß, ne, warum jemand etwas tut, ne, dann ist es ja auch eher einschätzbar und man kann dann besser damit umgehen und man kann den anderen verstehen. Ich muss ja nicht sagen, toll, ich finde jetzt, was weiß ich, den islamischen Glauben in Ordnung oder ich finde das alles klasse, ich verstehe das oder sowas, sondern ich habe da auch manchmal Schwierigkeiten, mich mit zu identifizieren, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, es zu tolerieren, weil ich weiß, worum es geht. Und deshalb muss man einfach, denke ich, mal sich ein Herz fassen, das hat ja auch so eine Frau in ihrer Umfrage auch gesagt, sich einfach mal ein bisschen Mut haben und einfach mal ein bisschen fragen.
Und Frau Weber, es war auch mutig, dass Sie bei uns angerufen haben. Vielen Dank dafür und dass Sie aufgerufen haben, auch nochmal den Appell gestartet haben. Jetzt mal die Frage an Amir Baytar aus Syrien. Welche Frage ist so die dringendste, die Sie wiederum an Deutsche haben? Was ist da so die größte Frage? Warum machen Deutsche Punkt, Punkt, Punkt? Gibt es eine Frage, die Sie haben?
Nochmal bitte die Frage. Ich habe so.
Warum... Haben Sie eine Frage an uns Deutsche, warum wir was machen? Zum Beispiel, warum ziehen wir uns so nachlässig an, wenn wir zusammensitzen?
Also als Beispiel kann ich nennen, es war, als ich bei Susabach gewohnt habe und die beiden, Nicole und Henning, sie haben eine Einladung zu einer Party. Und Nicole sah sehr gut aus, aber Henning war normal sozusagen.
Schlecht, hast du gesagt.
Ja, so vielleicht. Ja, und ich habe ihn gefragt, er trägt Arbeiterkleidung.
Arbeitskleidung, also genau. Jeans, ich übersetze mal Jeans und Hemd oder irgendwie so, ne?
Ja. Oder nur ein Pullover sogar.
Okay. Ja, einer Pullover. Und ich habe ihn gefragt, gehst du auch so? Und er hat gesagt, ja, und? Er sagt, er guckt so ein bisschen komisch. Ich habe gesagt, ja, das ist, du warst auf der Arbeit. Und dann man geht jetzt auf eine Party und man vielleicht soll ein bisschen gut aussehen. Ja, und ich habe gesagt, guck mal, Nicole, wie schön sieht aussieht. Und er sagte, ja, ist mir egal. Ja, und ich habe es komisch gefunden.
Eine große Frage, weil gibt es in Ihrem Schrank keine schicken Anzüge, Herr Susubach?
Doch, es gibt welche. Ich habe aber auch tatsächlich durch Amir gelernt, dass wir, glaube ich, so ein paar Traditionen auch aufgegeben haben für die Moderne. Die Moderne hat viele Vorteile. Sie hat auch Nachteile, dass Amir eben sagt, sehr komisch, warum unterscheidet ihr mit euren Klamotten nicht den Sonntag vom Montag und die Arbeit von der Freizeit? Er hat sich auch gefragt, warum wir so schlecht kochen. Und warum
das bezog sich, glaube ich, mehr auf Ihre Kochkünste, oder? War das generell deutsch?
Nee, Entschuldigung. Also wir, kleines Wir, nicht großes Wir. Ich glaube, dass ihn auch sehr beschäftigt hat, dass eine große Frage an die Deutschen war auch, warum sind die Straßen hier so leer? Wo sind die Leute eigentlich alle? Es gibt 80 Millionen Deutsche, aber wir treffen keinen, wenn wir mal unterwegs sind. Ja. Das waren so die Fragen, ne?
Genau. Ja, es gab keine Leute, als Henning und ich waren auf die Straße waren. Und ich habe ihm gesagt, schau mal, es gibt keine auf der Straße. Ja, und er sagt, lass uns zahlen, wie viele wir Leute treffen. Ja. Ja, und es gab nur drei in eine halbe Stunde. Und plötzlich waren drei Kinder, es war am Abend, und plötzlich waren drei Kinder. Ja, und ich habe gesagt, oh schade, jetzt war sechs. Ja, aber hat Henning plötzlich gefragt und sagte hallo, hat ein Kind gefragt. Und hat, woher kommst du? Und der Kind plötzlich sagte, ich komme aus Syrien. Und es waren drei Kinder aus Syrien.
Und man muss dazu sagen, auch diese Szene hat sich im Sommer abgespielt. Das ist natürlich, da sollten ja auch Norddeutsche sich draußen aufhalten, wenn das Wetter schon mal zulässt. Wir sprechen in der Redezeit über, wie viel Toleranz ist nötig, mit den Buchautoren Henning Susebach und dem Syrer Amir Baytar. Und auch mit Ihnen zum Beispiel, mit Gerd Clausen aus Bremen. Guten Abend.
Ja. Guten Abend in die Runde. Wie viel Toleranz ist nötig? Ich glaube, es ist sehr viel Toleranz nötig. Leider stelle ich fest, dass die Toleranz global eher schwach ausgeprägt ist. Wenn man so um den Globus schaut, USA, jetzt die Hispanos und die Schwarzen und die Asiaten, können die Trump wählen? Wie geht das da jetzt weiter? Die Bayern und die Preußen können ohnehin nicht miteinander. Die Flammen und Wallonen sind sich auch nicht einig. Schiiten, Sunniten hauen sich auch die Schädel ein. Singalesen, Tamilen. Israel ist ein ganz eigenes Thema. Jugoslawien, UdSSR, die Türken und die Kurden. Und wie man das in Deutschland alles unter einen Hut bringen will, ich glaube, es besteht die große, große Gefahr, dass sich Parallelgesellschaften rausbilden, weil der Studiogast, der Amir Baytar, scheint ja ein smarter, intelligenter junger Mann zu sein, was nicht auf alle Flüchtlinge zutrifft. Wenn er Mathematik studiert, scheint es ja ein ganz kluger Mann zu sein. Aber daraus nun wieder zu schließen, okay, dann kann Merkel die nächste halbe Million Flüchtlinge aufnehmen, davor möchte ich warnen. Am Ende haben wir Parallelgesellschaften, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Die finden sich immer.
Herr Clausen, den Rückschluss haben wir ja aber bis hierhin noch nicht gezogen. Wir sind sehr froh, dass wir einen tatsächlich sehr smarten und vor allen Dingen auch sehr fleißigen jungen Mann bei uns in der Sendung haben. Frau Schönwälder, Sie haben auch zum Thema Parallelgesellschaften in Deutschland geforscht. Was ist das Ergebnis?
Ja, ich meine, wenn die Bayern und die Preußen das Beispiel dafür waren, dann würde ich sagen, so schlecht leben die ja nicht zusammen. Und so wenig haben die sich ja vielleicht auch nicht vermischt. Also Parallelgesellschaften im strengen Sinn, ja, voneinander abgeschlossener größerer Menschengruppen, die ihre eigenen Institutionen haben oder ihre eigenen Gesetze, sowas gibt es nicht in Deutschland. Und auch kaum in anderen westlichen Gesellschaften. Ja. Es gibt natürlich unterschiedliche Milieus, es gibt soziale Gruppen, die sich wenig begegnen, aber da hat weniger jetzt eine Herkunftskultur was mit zu tun als sozialer Status. Also denken Sie an abgeschottete Luxuswohngebiete, ja, die begegnen dann vielleicht ihrer Putzkraft aus einer unteren sozialen Schicht, aber schicken die Kinder in die Privatschule. Das sind Parallelgesellschaften, wenn man so will. Aber Migrantinnen und Nichtmigranten haben einen sehr regen Austausch miteinander. Also wir haben eine Studie durchgeführt über soziale Kontakte. Da sind also fast alle Migranten haben tägliche, wöchentliche Kontakte mit Nicht-Migrantinnen im Wohngebiet. Der ganz überwiegende Teil hat nicht-migrantische deutsche Freunde und Bekannte. Und auch andersrum ist es so, dass etwa zwei Drittel der Nicht-Migrantinnen haben Freunde und Bekannte, die aus einem anderen Land stammen. Also die Realität ist ein recht reger sozialer Austausch und wir begegnen uns natürlich auch am Arbeitsplatz zum Beispiel.
Aber Herr Baytar, Sie schreiben ja auch in dem Buch sehr offen, Sie suchen deutsche Freunde oder vielleicht sogar eine deutsche Partnerin. Das ist nicht so einfach.
Ja, es ist nicht so einfach. Aber vielleicht, ja, es wäre, ja, es ist, wie soll ich das sagen? Ja, ich habe lange überlegt, ja, aber es gibt zum Beispiel hier, es gibt weniger syrische Frauen. Ja, und es gibt viele Junge, viele Männer. Ja, und ein bisschen kompliziert, eine syrische Frau zu finden. Aber vielleicht mit einer deutschen Frau, ja, aber ein bisschen kompliziert, ja.
Aber es wäre für Sie auch denkbar, eine deutsche Frau zu
auch
haben?
Ja, eine Möglichkeit, ja, es ist auch, ja, es ist, ja, die deutschen Frauen sind schön und sehr nett und, ja.
Toi, toi, toi. Ja. Wir haben jetzt Jens Plückhahn in der Leitung. Guten Abend.
Hallo, einen wunderschönen Abend.
Sie sind schon dran.
Ja, ich erfolge Ihre Sendung schon seit einer eigenen Zeit, erst im Auto, jetzt zu Hause. Und ich habe mal eine Frage. Der junge Mann, der möchte ja noch studieren, Mathematik. Und was uns immer so beschäftigt, auch so im privaten Kreis und auf der Arbeit, wer immer denn die ganzen Kosten so übernimmt. Weil ein Studium, das weiß ich von Kollegen, wenn die Kinder studieren, das kostet Geld, irgendwie BAföG, haben die Eltern zu viel Vermögen, gibt es kein BAföG, müssen sie selbst finanzieren. Wie ist das denn jetzt in diesem Kreis? Das würde mich mal interessieren.
Herr Beiter, Sie warten auch, oder Sie haben ein Stipendium auch fürs Studium?
Genau. Ja, ich habe schon ein Stipendium bekommen für Sprachkurs B2 und C1. Ja, und dann bewerbe ich mich um die Uni und dann mache ich weiter, ja, von diesem Stipendium.
Herr Plückhahn.
Und wer bezahlt denn aber dann nachher das Studium und vor allem wird dann auch dieser Bildungsgrad, also ich habe mich mal schlau gemacht im Internet, das syrische Abitur ist nicht so hochwertig wie das deutsche Abitur, also vielleicht kann er da noch mal was bringen, also weil die Bildung, die er dort in Syrien sich angehalten hat, muss ja irgendwie anerkannt werden, auch bei uns in Hamburg oder allgemein halt in Deutschland.
Herr Susebach, Sie haben, ja. Herr Susebach, Sie haben die ganzen Behördengänge mitverfolgt.
Genau, also diese, ich habe das anders wahrgenommen, dass sowohl das syrische Abitur, als Baccalaureat heißt es da, glaube ich, als auch der Mathe-Bachelor von der Uni hier problemlos anerkannt wurde. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass Amir Beiter die Kosten, die sein Studium verursacht, die ja übrigens auch ein Studium eines deutschen Studenten verursacht, ganz brav mit Steuern in den nächsten Jahrzehnten zurückzahlen wird. Da hätte ich nicht so große Sorgen.
Genau. Ja.
Herr Plückhahn.
Muss das genauso zurückzahlen wie jemand von einem Kollegenkreis, die Kinder BAföG und so, muss ja auch später dann zurückgezahlt werden, irgendwie.
Genau.
Das ist dann genauso wie bei den Deutschen praktisch.
Ja, also da bin ich mir sehr sicher, dass da keine Unterschiede gemacht werden. Warum sollte das so sein?
Aha, ja, deswegen frage ich ja, weil man das nicht so genau weiß. Also es wird ja immer viel eher erzählt und deswegen wollte ich mal nachfragen, wie das dann wirklich ist. Also wer da jetzt für die ganzen Kosten aufkommen, weil das werden ja nicht nur einer, zwei, sondern es werden ja sicherlich deutschlandweit doch ein paar tausend sein. Also, deswegen wollte ich mal nachfragen.
Danke für Ihren Anruf, danke für die Frage. Und Frau Schönwälder, auch dazu vielleicht noch eine Frage. Wenn wir viel über Toleranz sprechen und auch über Rücksicht sprechen, die Bedürfnisse, ist dann aber wirklich, wie gerade eben jetzt auch wieder aufgekommen, Geld auch ein großes Thema oder kommt uns das nur so vor?
Naja, also Ansprüche auf die Beteiligung, auf die Teilhabe an den hier vorhandenen Gütern, die sind natürlich von enormer Bedeutung und natürlich geht es um Geld, wenn es darum geht, ausreichend Wohnungen zu bauen, wenn es darum geht, Ausbildungsplätze bereitzustellen und so weiter. Klar, da wird unter Umständen ja auch über Verteilung geredet, über Prioritäten. Ja, jetzt musste man zum Beispiel das Schulsystem ausbauen, dafür sorgen, dass es Einsteigerklassen gibt für Kinder und Jugendliche, die noch nicht Deutsch sprechen, dass sie schnell herangeführt werden an das Bildungssystem. Und das sind dann Investitionen in die Zukunft. Das hat Herr Susebach ja eben auch schon gesagt. Ich denke, gerade das, die Ausbildung der jungen Generation, das wird sich auszahlen später. Und das ist ja moralisch auch vollkommen also berechtigt zu sagen, dass Deutschland die Fachkräfte, die es in der Zukunft braucht, die Arbeitskräfte, die es braucht, angesichts der alternden Gesellschaft, auch selber ausbildet. Wir haben die ja in der Vergangenheit, auch jetzt noch, wenn wir Menschen aus Spanien oder Griechenland anwerben, da bezahlen wir die ja nicht die Ausbildung. Da lassen wir ja andere Gesellschaften dafür aufkommen und profitieren dann selbst. Und dass wir die Leute selber ausbilden, finde ich recht und billig.
Wir kommen schon zum Ende unserer Redezeit und deswegen auch nochmal die Frage an die beiden Autoren, an Henning Susebach und an Amir Beiter, jeweils die gegensätzliche Richtung. Herr Susebach, an welcher Stelle haben Sie jetzt was von Amir Beiter übernommen oder tatsächlich auch vom Zusammenleben profitiert? Ein Satz.
Ich bemühe mich besser kochen zu lernen. Bemühe mich, den Anlässen ansprechender mich zu kleiden und dem Leben auch mal mit geputzten Schuhen entgegenzutreten. Und manchmal im Sommer setze ich mich auf die Straßenseite unseres Hauses, damit die Straße nicht so leer ist.
Herr Beiter, können Sie an einer Stelle schon sagen, oh, da bin ich schon deutsch geworden?
Vielleicht mit den Gedanken ein bisschen, ja. Ja, ich kann Ja, ich kann mich versuchen, zum Beispiel pünktlich zu sein zu Terminen. Zum Beispiel mit den Leuten, wie kann man ansprechen,
ja,
mit den Deutschen, ein, ja, bisschen höflich. Ja, ich dachte zuerst nicht so, ja, aber man lernt, ja.
Und das Lernen geht sicherlich noch weiter. Toi, toi, toi für Ihr Studium. Vielen Dank, dass Dankeschön. Sie beide heute da waren. Wir wollen nochmal das Buch nennen. Vielleicht hat der eine oder andere ja noch Platz unterm Weihnachtsbaum. Unter einem Dach, ein Syrer und ein Deutscher erzählen von Henning Susebach und Amir Baytar. Danke, dass Sie da waren. Dankeschön auch an Professor Dr. Karin Schönwälder. Sie ist Politikwissenschaftlerin im Max-Planck-Institut. Und danke an die Redaktion, an Petra Lehnert. Morgen Abend an dieser Stelle Logo. Das Thema dann Wassermassen und Tornados in Deutschland. Leben mit Extremwetter. Diesmal aus dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Ich bin Birgit Langhammer. Danke fürs Zuhören und Ihnen allen noch einen schönen Donnerstagabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.